Cream, ich brauche einen Teelöffel Cream of Tartar. Ja.
Aha.
Und das ist, ich habe es geguckt, das ist Weinsteinbackpulver.
Weinsteinbackpulver. Also Backpulver, mit Weinstein.
Backpulver aus Weinstein, mit Weinstein. What you may call it.
Mir fällt da gerade kein schlechter Witz ein zu dem gleichnamigen Menschen, aber Weinstein ist doch, ich dachte, dieses Zeug, das da sich.
Ich glaube, Harvey Weinstein hat sich auch mal Pulver reingezogen.
Sagst du, ich habe da das schöne Lachen über meinen gar nicht, also mein, das war ja schon ein Lachen über gar keinen Witz, sondern das war ein Lachen über eine Möglichkeit eines Witzes, aber der Witz selber als, kam nicht, glaube ich.
Der Witz oder? Als Wille und Vorstellung. Jetzt werden wir eine Pizza backen
Weinstein.
Und dann lade ich mal ein Bild hoch, kannst ja unsere Social Medias nochmal vorstellen und ich drücke jetzt hier einfach drauf, ich habe auch noch nicht mehr so viel Zeit. Bumm, hier Intro Musik Podcast.
Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte.
Ungenügend.
Eine Produktion von sofakosch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Da hört man es noch leise säuseln im Hintergrund, da wird mitgegangen. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit meinem Mitpodcaster und Hauptdarsteller in Procrastinator 2, Abel Xavier Unsinn.
Hallo, schönen ja, guten Tag.
Ja, das ja wir wollten uns eigentlich über Prokrastination unterhalten, haben das aber doch aufgeschoben. Und ich bin Janni Imhof und wir sprechen über Geschichte. Und das funktioniert so, dass ich im wöchentlichen Wechsel eine lange und eine kurze, lustige oder bemerkenswerte Episode der Weltgeschichte vortrage und Abel weiß nicht, was ihn erwartet.
So sieht's aus. Ich sitze hier und weiß von nichts und lass mir was Schönes erzählen. Und dann gebe ich meinen Senf dazu.
Genau, du musst
dann
aus dem Nichts immer den historischen Kontext bereitstellen in drei Sätzen. Mach mal Mittelalter. Ja. Und damit es nicht ganz so leicht hat, versuche ich ihn meist noch mit irgendwie einem anderen Thema oder einer anderen Person oder irgendwelchen Zusammenhängen auf die falsche Fährte zu locken. Und am Ende sprechen wir immer noch über die popkulturelle Verarbeitung des Themas. Und ja, viele Leute fragen mich, wo kommst du eigentlich auf die ganzen Ideen? Das ist ganz einfach. Ich klaue meistens bei anderen Podcasts aus den USA oder ich stöber das Internet. Und manchmal, ganz manchmal, schreiben mir Leute mit Ideen für Folgen. Und kannst du den Leuten sagen, wo sie das machen können?
Also wenn ihr, Janni, ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das machen, entweder per Mail an geschichteungenuegend@gmail.com. Das Ü als UE. Oder bei Twitter schreibt ihr eine Direktnachricht an das Handle ungenügend. Hier das U nur als U. Also das Ü als U.
Ganz genau. Einfacher und präziser kann man das nicht den Leuten mitteilen. Und demnächst sind wir auch nochmal mehr auf anderen Plattformen. Nämlich auf Instagram sind wir unter instagram.com/geschichteungenügend mit UE. Und dann habe ich, ich musste mir das mal angucken, ich habe ein TikTok-Konto eröffnet. Da findet ihr uns unter Geschichte-ungenügend. Haben wir auch schon einen, einen Kommentar gekriegt. Jemand sagt, das ist, er versteht die Sprache nicht, aber es klänge unheimlich melodiös. Was, glaube ich, wahrscheinlich über die deutsche Sprache noch nie gesagt wurde. Aber ja, Kompliment an dich und mich.
Das ist total gut für TikTok. Da können wir dann also unser Intro schon mal irgendwie abfilmen.
Wir kennen ja Leute, die sich da ein bisschen, die auch mehr mit TikTok zu tun haben, aber mehr privat. Steigen wir auch noch durch, bringt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Menschen hier zu diesem Podcast. Egal, steigen wir ein mit Günter Strack. Warum trägt Günter Strack keinen Anorak? Haben die Doofen mal gefragt in einem Lied. Wir packen das in die Playlist. Hier, die Doofen, so eine 90er Comedy-Band. Von der ist von deren, glaube ich, auch einziger Platte. Wiegald Boning und Olli Dittrich.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ich möchte darauf hinweisen, und das ist vielleicht gar nicht so common knowledge, dass Wiegald Boning ein ganz, ganz, ganz hervorragender Comedian zumindest war, eigentlich teilweise auch noch ist. Und eine große Begeisterung bisher habe, dass ich seine allererste Platte, die sich Bremen nennt,
Man,
Man, aus dem Jahr 1989 oder sowas damals besessen habe und es immer noch besitze, die wirklich, wenn die jemand auftreibt, eins der schönsten Werke der absurden Musik, des Musik, absurden ja, Musikschaffens,
okay, dann,
die man haben kann. Das ist so toll, das gibt's nicht
klar,
mal
bei dann reden wir jetzt erstmal ein bisschen über Vigal Boning. Ich bin nämlich auch großer Fan. Ich mochte das damals, das lief, als wir Kabel hatten, bei Premiere unverschlüsselt, gab's Bonings Bonbons. Das waren so kleine, kurze Sketche und Vignetten und auch so absurde Comedy, fand ich super. Und zuletzt ist mein Sohn großer Fan geworden, der Größere, nämlich bei einer Sendung, die hat das ZDF mal gehabt für zwei Seasons, Nicht nachmachen. Da ist er zusammen mit, ich meine, Bernhard Hohecker, da haben sie irgendwo im Bergischen Land einmal so ein Haus und einmal einen Ponyhof gekauft und die zerlegen das dann halt mit so, wie stark kann man einen Reifen aufpusten, was passiert eigentlich, wenn man 20 Liter Spüli in die Spülmaschine packt. Ja. Also nur so Sachen,
so Knopf-Hoff-Show ja, für Kinder.
Also ein bisschen, war das basiert garantiert auf irgendeinem englischen Format, kann ich aber auch nicht sagen. Aber ich glaube, der Vigal Boning Talk bleibt auf dem Boden vom Schneideraum liegen. Denn wir steigen ein mit Günther Strack. Günther Strack kennst du.
Günther Strack kenne ich. Günther Strack. Und ich darf ihn nicht verwechseln, das fühlt gerade in meinem Kopf mit Günther Pfitzmann.
Beide haben mal den Obelix synchronisiert. In den Verfilmungen der.
Und vielleicht haben sie auch beide mal Werbung für edle Tropfen
Nein. gemacht. Nein! Da kommen wir gleich zu.
Ach, echt?
Das waren nicht bei Strack Wahnsinn.
Günther Strack war der Alte, nein.
Nein, Günther Strack war. Machen wir gleich. Aber super, du hast ein Grundverständnis von Günther Strack, das nur irgendwie all over the place ist. Lass mich das ein bisschen zurechtrücken, indem wir mal seine Biografie gehen. Günther Strack wird geboren am 4. Juni 1929 im hessischen Darmstadt. Mit 7 Jahren besucht der kleine Günther ein Theaterstück für Kinder und es ist sofort um ihn geschehen. Er ist vollkommen begeistert und will sofort Schauspieler werden und nichts anderes. Und da haben wir wieder so eine Biografie von jemandem, der in frühester Kindheit diese Erfahrung gemacht hat, was sieht und sagt, okay, dem verschreibe ich mich den Rest meines Lebens hundertprozentig. Und mir nötigt sowas ja immer totalen Respekt ab, weil ich nicht weiß, wie das ist, wenn man sich so spezialisiert und auf ein Ding so krass abgeht. Wahnsinn.
Und vor allem sein ganzes Leben.
Ja, das und verstehe ich. Vater Strack sagt, auf gar keinen Fall, Günther, wirst du Schauspieler, nix da. Und Günther lässt sich das aber nicht nehmen. Er ist hin und weg und wird mit 13, da hat er seine erste Komparsenrolle am Landestheater Darmstadt. Und ist dann da Moonlighting. Wahrscheinlich erfindet er halt immer irgendwelche Ausreden, wo er jetzt gerade ist spielt aber Theater. Und das geht natürlich nicht lange gut, weil irgendwann sieht mal ein Bekannter der Familie Strack den jungen Günther auf der Bühne und lobt ihn dann auch noch vor den Eltern. Ey, der Günther, du, der Bub hat Talent. Ja, Vater auf 180 und verbietet ihm das wieder. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter vor in die 1940er in Deutschland. Im Rahmen des sogenannten totalen Krieges werden dann aber auch die Theater geschlossen und das Thema hat sich erstmal für Günther Strack erledigt. Und kurz vor Ende des Krieges wird Stracks älterer Bruder mit 18 noch in die Wehrmacht eingezogen und wie viele Menschen nochmal von den Faschisten in einen verlorenen Krieg geschmissen und auch wo er dann auch wenige Wochen später in der Eifel erschossen wird. Der Verlust des Bruders und beziehungsweise des Sohnes belastet die Familie schwer, aber das bricht dann auch irgendwie den Widerstand des Vaters gegen Günthers Schauspielkarriere. Der sagt so, ja komm, nein, mach das doch. Und was für eine Schauspielkarriere der Mann hinlegt. Ja? Wird erst am Theater als junger Liebhaber gecastet, hat da aber immer ein Problem, weil er auch schon da zur gewissen Leibesfülle neigt. Und der junge Liebhaber im Theater, der war auch mal gut auszusehen. Und so muss er immer wieder Hungerkuren und Trennkost und so weiter. Und er ist, glaube ich, auch in seinem Leben so auf jeden Diät-Fad immer mitgemacht. Mit mittlerem Erfolg, würde ich sagen. Viel erfolgreicher war er dann aber auch im Charakterfach und dann insbesondere in Film und Fernsehen. Was ich nicht wusste, er hatte auch größere internationale Rollen, nämlich in Alfred Hitchcocks Der zerrissene Vorhang.
Aha.
Kennst du den mit Paul Newman?
Ach was.
War ewig her, dass ich ihn gesehen habe.
Habe ich auch bestimmt mal gesehen.
Eine Rolle in Die Akte Odessa, so eine Verfilmung von so einer Frederick Forsyth Räuberpistole. In Deutschland natürlich sehr bekannt als Onkel Ludwig in Die Drombuschs und du ihn herkennst. Daher. Das ist nämlich nicht der alte.
Ich weiß, jetzt kommt es nämlich richtig, sondern das war das, wie heißt es denn, mit dem wilden, ach Mann, ey, wo ist mein Hirn hin?
Ich lasse ihn noch ein bisschen zappeln.
Ja, das ist mit diesem Draufgänger-Typi da in seinem Auto, wie heißt er denn?
Ja, oder? Das ist vollkommen richtig. Solche Freitag.
Sag mal.
Ein Fall für zwei,
ja, natürlich.
Günther, danke mit
sehr. Wie heißt der Günther andere nochmal?
Als Rechtsanwalt, wo ich den Namen nicht mehr weiß, und Klaus-Theo Gärtner als Privatdetektiv, ich meine Josef Matula.
Matula, ja, das ist irgendwie auch, würde ich auch sagen, der Privatdetektiv, ja, das ist schon der im deutschen Fernsehen so. Klar, die anderen sind interessant, weil die anderen sind eigentlich meistens Polizisten. Sei es die ganzen Tatort-Chimis und sei es den Fahnder, hatten wir letzte Woche. Privatdetektive, so Columbo-mäßig.
Columbo war so viele, Polizist.
Oder? Das ist zu hot.
Columbo war Polizist, der hatte nur den Dienstgrad Detective. der sah immer fertig aus, aber Columbo war tatsächlich richtiger Cop.
Stimmt.
Ja, okay. Genau, egal. Da hatten wir dann, ja, das waren so seine größten Erfolge. Später hat er dann nochmal im Privatfernsehen, glaube ich, auch so einen pensionierten Kommissar gespielt, wie das ja so viele deutsche Schauspieler dann irgendwann so hinten raus am Ende ihrer Karriere nochmal machen, wo sie ein bisschen sehr langsame Kriminalfälle lösen. Bekannt ist er auch durch, du sagtest ja schon irgendwie in der Werbung, Edle Tropfen. Edle Tropfen waren es nicht, sondern es war Malteser Kreuz Aquavit. Und daraus der ganz berühmte Satz, ich habe ihn mitgebracht.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja, eigentlich auch sowas aus dem ein Erinnerungsort des Bundesrepublikanischen. Gönnt sich ja sonst nichts. Anderer Werbeträger in der Kampagne, Manfred Krug. Malteser Kreuz, Herr Krug. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gab. Wenn ihr das wisst, sagt uns Bescheid. Jetzt genug von Günther Strack. Der kommt vielleicht später nochmal wieder. Reden wir über jemand anders und ich lasse den Nachnamen nochmal weg, damit es vielleicht noch ein bisschen mehr zum Mitraten und Mitgrübeln ist und es noch ein bisschen spannender bleibt. Und wir begeben uns jetzt vom 20. Jahrhundert ein bisschen zurück in das Jahr ungefähr 1725. Und zwar sind wir irgendwo im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen. Wir haben nämlich kein genaues Geburtsdatum und keinen genauen Geburtsort, denn unsere Person mit den zwei Vornamen Johann Gottlieb ist ein sogenanntes Soldatenkind. Und sozusagen seine Heimat ist dann halt die militärische Einheit seines Vaters. Und seine erste urkundliche Erwähnung haben wir aus dem Jahr 1740, sein Eintritt in ein hessen-kasselsches Heeresregiment als Kadett.
Heutzutage ein kleiner Fußballverein im Hessischen. Aber das zum Soldatenkind finde ich interessant. Bin ich letztens drüber irgendwo gestolpert, wo sich drüber gewundert hat. Das war offensichtlich relativ normal, zumindest bei Berufssoldaten vermute ich mal. Oder beziehungsweise vielleicht waren das auch Einberufene, das weiß ich nicht genau. Aber diese Militärgeschichten waren offensichtlich immer so langfristig notwendigerweise, dass die halt eben nicht gesagt haben, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr hier irgendwie ein bisschen Krieg irgendwo, sondern das war halt so lange geplant, dass sie dann offensichtlich ihre gesamten Familien mitschleppen mussten und Kinder und alles drum und dran, was ja auch einiges dafür heißt, was für ein logistischer Aufwand so eine Armee war dann eben mehr als nur die Leute, die da aufeinander
gehetzt wurden. Ganz exzellenter Punkt. Und nur so erklärt sich auch die Biografie von unserem Johann hier. Also es ist auch eine extrem lange Karriere. Und ich gehe mal hier weiter, denn es ist auch eine, ja, nicht wirklich steile Karriere. Also weiß ich jetzt nicht, wie. Es geht halt, auf jeden Fall geht sie weiter. Im 1745 wird er zum Leutnant befördert. 1753 zum Kapitän. Und 1760 wird er Major. Und ja, du merkst, er ist Military Man durch und durch, ja, und sein Marsch durch die Dienstgrade setzt sich unaufhaltsam fort durch dieses ganze Leben. Er ist ja mittlerweile schon was, irgendwie 30, 40 Jahre alt. 1763 wird er Oberstleutnant.
Okay, das ist aber nicht so wahr. Ja, das dauert ja, alles ein bisschen bei ihm. Ne?
Aber ich glaube, das war damals so der Weg und die Zeit. Und 1771 war er sogenannter überkompletter Oberst. Und Ja, komplett vollkommen fertig. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das jemand von so einem Dienstrang, der aber kein eigenes Regiment befehligt, sondern so als Springer reingeholt wird, wenn irgendjemand auf Urlaub ist oder krank oder verletzt. Also kein eigenes Regiment. Das bekommt er dann aber schon im folgenden Jahr, 1772. Da ist er dann Oberst und befehligt ein Hessen-Kasselsches und befehligt ein Grenadierregiment. Befehligt jetzt ein Hessen-Kasselsches Grenadierregiment. Grenadiere zu der Zeit, das musste ich mir auch mal anlesen, ich bin ja auch kein Military Man in irgendeiner Form. Das sind Infanteristen, also mit Gewehr, aber auch mit Sprengkörpern ausgerüstet, den Vorläufern heutiger Handgranaten. Also tatsächlich Grenadiere mit einer Granate.
Okay, und das war dann irgendeine Kugel mit Schwarzpulver drin, die wird angezündet und weggeworfen. Also schon ja, so genau. Vom Konzept her.
Und ja, vielleicht fragten sich jetzt einige, ja, wieso wird er denn jetzt dauernd befördert? Was macht er denn überhaupt? Sieht er denn auch mal Combat? Und
vor allem, was macht denn Hessen-Kassel? Genau, da habe ich ja so ein Idee.
Ich möchte da auch nicht weiter in die Details gehen, weil in dieser Zeit, ich mache es mal wirklich für die absoluten Einsteiger, in dieser Zeit gehen sich europäische Großmächte und die Kleinstaaten im Reich alle naslang wegen irgendwas irgendwo gegenseitig an die Gurgel. Und was ich jetzt nicht mache, ist die einzelnen Kriege. Wir haben den österreichischen Erbfolgekrieg, wir haben dieses oder jenes. Ich zitiere einfach mal seine Kampfeinsätze aus der Allgemeinen Deutschen Biografie von 1888, dem Artikel über ihn. Zitat: Er hatte in dieser Zeit während des österreichischen Erbfolgekrieges an Feldzügen in Bayern und am Rhein, in den Niederlanden und in Schottland teilgenommen. Hatte 1756 die hessische Entsendung nach England und hinterher den ganzen Siebenjährigen Krieg mitgemacht. Hatte nach Ausweis seiner Stammrolle 1744 bei der Ersteigung der Kronweißenburger Schanzen, 1746 bei Rocourt, 1747 bei Laffeld, 1757 bei Hastenbeck, 1758 bei Sandershausen und bei Lutternberge, 1759 bei Bergen, Minden und Fulda, 1760 bei Zierenberg, 1761 vor Kassel und bei Willinghausen, 1762 bei Grebenstein, Wilhelmsthal und Spele gefochten, war vom September 1771 bis August 1772 nach Russland beurlaubt gewesen, um am Kriege gegen die Türken teilzunehmen. Im Urlaub. Der Mann ist ein Military Man, oder? Also
absolut, das las ich wie der Sketch von Loriot, wo sie das Kursbuch vorlesen.
Den kenne ich gar nicht, aber wir packen ihn in unsere Geschichte ungenügend benamste YouTube-Playlist, wenn es denn dieses schöne Stück Content gibt. Ja, was lernen wir daraus? Ich hatte es schon angekündigt. Irgendwo war immer Krieg und unser guter Johann fährt immer hin und kommt immer wieder zurück. Ja. Also macht er einen besseren Job als manch anderer Soldat, weil er überlebt und anscheinend andere tötet.
Trotzdem ist er natürlich auch irgendwann schon im Rang aufgestiegen und dann bist du halt auch ein bisschen sicherer, glaube ich, vor dem umkommenden Krieg.
Ja, das weiß ich gar nicht mal. Wir sind ja auch noch in so einer Zeit, wo die Offiziere auch mit einem Säbel je nachdem in welchem Dienstgrad, die Offiziere mit einem Säbel ihre Einheiten anführen. Und dementsprechend auch nochmal abgeknallt werden. Also Kriegführung haben wir ja gerade in der Richtung, da haben wir das schon so, dass die Leute mit ihren Vorderladergewehren so eine Reihe bilden und aufeinander zulaufen. Das war halt damals sozusagen die Militärtaktik. Komme ich gleich nochmal drauf. Wie gesagt, ich bin auch nicht der große Military Man. Dann kommen die Mitte der 70er des 18. Jahrhunderts und 1776 passiert etwas.
Genau, das habe ich nämlich gedacht gehabt. Weil ich habe jetzt gedacht, da gibt es ja über den Atlantik hinweg draußen, da gibt es ja diese Unabhängigkeitsbewegung der nordamerikanischen Kolonien. Und ich kenne das nur aus der amerikanischen Folklore. Und es ist ja besonders bekannt bei diesem einen Tim Burton-Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dass der Hesse.
Sleepy Hollow.
Genau, dass der Hesse ja sowas wie
der furchteinflößende Hesse.
Genau, dass der so quasi das angstmachende Wesen für die Kinder sein soll, damit sie endlich Ruhe geben. Sonst kommt der Hesse und holt sie ab. Und das passt ja auf ihn.
Jetzt gucken wir mal, wie furchteinflößend unser guter Oberst denn ist und wie, was er so
aber
macht.
Aber das stimmt schon, ja, die haben dann rüber gemacht.
Die 13 britischen Kolonien in Nordamerika erklären ihre Unabhängigkeit und der britischen Krone passt das nicht. Ja, man will den Aufstand der Steuerzahler, ja, der Slogan war ja No Taxation Without Representation, so revolutionär das war. Ja. Und das will die britische Krone nicht hinnehmen und die britische Krone schickt Soldaten, um es den antikolonialen Rebellen zu zeigen. Und die britische Krone braucht nun eine Armee, um es den Kolonisten zu zeigen und diese Unabhängigkeit zu verhindern bzw. zu unterbinden. Also wendet sich Georg III. Von England an seinen Schwager, Landgraf Friedrich II. Von Hessen-Kassel. Und das war ein ganz guter Deal für beide, denn Friedrich II. War zu dieser Zeit ja nicht unbedingt notorisch klamm, aber seine Ausgaben überstiegen deutlich seine Einnahmen. Und wer jetzt ist gerade zu Ende, Documenta vorbei, wer da war oder wer mal in Kassel vorbeifährt, der kennt vielleicht das Schloss Wilhelmshöhe und diese Gebäude, die diesen Museumskomplex da im Grünen bilden. Das ist viel von genau diesem Geld von Friedrich II. Gebaut worden. Und der hat, ja, er hat auch in Infrastruktur investiert, aber tatsächlich auch ganz schön ja, wie soll man das sagen? Wir haben hier ein Tondokument. Wir wissen nicht genau, ob das Friedrich II. Ist oder doch Sven Väth, aber hier hör mal rein.
The message ist Feierei, alle.
Genau. The message war auch bei Friedrich II. Feierei. Der hatte ein ausschweifendes höfisches Leben und das musste irgendwie finanziert werden.
War ja sehr zeitgemäß. Kennen wir ja aus Frankreich.
Absolutistischer Prunk. Ja, absolutistischer genau. Prunk. Definitiv. Nur halt so ein bisschen auf kleinerem Niveau. Also Hessen-Kassel auch nicht riesig. Was aber riesig ist, ist im Verhältnis zur Größe des Staates und zur Bevölkerung, ist die Militarisierung. Also er hat ein ziemlich großes stehendes Heer schon mal. Und in einem sogenannten Subsidienvertrag verkauft bzw. verpachtet der hessische Landgraf, wenn man in den Truppenlisten sich anschaut, ja, so zwischen 12 und 19.000, mittlerweile hat man sich so auf 16.000 eingependelt, über die Zeit Soldaten für 30 Taler pro Nase seinem Schwager George III. In diesem Subsidienvertrag. Und diese Söldner wurden über die Weser Richtung Bremen und von dort mit britischen Kriegsschiffen in die Kolonien verbracht. Also Soldatenhandel war zu der Zeit, das war nichts Einmaliges, das gab es durchaus immer noch mal. Und das ist aber sozusagen der in der Weltgeschichte so der bekannteste Fall, eben auch durch die Rolle, die die Hessen dann da gespielt haben.
Und die Größenordnung, weißt du, wie viele das waren oder habe ich das gerade überhört?
Das hast du gerade überhört, habe ich ausgiebig gesagt, zwischen 12.000 und 19.000.
Okay, krass.
Man pendelt sich so auf 16.000 ein.
Ja.
Round and about. Und auch schon zu dieser Zeit, beziehungsweise ein bisschen danach, wurde das auch schon kritisiert, zum Beispiel von Friedrich Schiller, in dessen Stück Kabale und Liebe, ein bisschen näher her, einige Leute denken jetzt an, ja, Abi, schalten ab. Es wird wieder interessanter. Da wird auch so dieser Luxus am Hof, der dann durch Soldatenhandel finanziert, das wird dann da auch thematisiert. Aber gucken wir mal auf die Soldaten selber. Wir haben ja unseren Oberst Johann, aber es ist ja nicht jeder Oberst und es ist in großen Teilen auch nicht die militärische Elite von Hessen-Kassel. Großes Heer habe ich ja schon von gesprochen, aber am Anfang waren es auch noch viele Freiwillige. Und gerade später, je länger auch der Unabhängigkeitskrieg dauert, werden das in großen Anführungszeichen, Angeworbene. Mhm. Und kannst du dir ungefähr vorstellen, wie sowas, so eine Anwerbung von Soldaten dann funktioniert?
Ja. In eine Kneipe kommen, betrunken machen, mitnehmen.
Bumm, genau. Das ist die sogenannte Press Gang, wie man im Englischen sagt, die Zwangsrekrutierung, dass man halt wirklich irgendwo reingeht, die Leute betrunken macht, dann gibt es irgendwie einen auf den Hinterkopf und am nächsten Tag sitzt du schon auf dem Kahn in Richtung Amerika für den Kriegsdienst. Das gab es nämlich auch. Und ja, natürlich wahrscheinlich auch die Knäste und Armenhäuser leer gemacht, dass man halt solche auch unliebsame Leute mitunter los wird Und dann gerade später waren es halt auch so eher Durchreisende und nicht hessen-kasselsche Bürger, sondern zum Beispiel sowas wie Wanderarbeiter oder so, die dann halt nicht die eigenen Untertanen waren, sondern zwangsrekrutiert. Und wenn jemand desertiert war zum Beispiel, dann haben die sich auch das Recht rausgenommen, in der Familie dann jemand anderen zu zwangsrekrutieren, sozusagen als Ersatz.
Ja.
Und ja, um halt so Desertion auch dem Ganzen ja so ein bisschen den Anreiz zu nehmen, beziehungsweise halt noch eine Gefahr mitzugeben, dann eben auch für die Familie. Und mit dabei bei diesen 16.000 ist halt auch unser Johann. Und am 17. August, jetzt kann man auch den Nachnamen mal sagen, geht Oberst Johann Gottlieb Rall in Sandy Hook in den USA an Land.
Aha.
Alex Jones würde das bestreiten, aber egal. Und in den ersten Wochen nach der Anlandung werden die hessischen Truppen in Windeseile zum absoluten Horror für die Unabhängigkeitsarmee, für diese Milizen.
Mhm.
Denn, wie gesagt, das waren halt nicht alles so Zwangsrekrutierte, sondern das waren mitunter halt auch krasseste Berufssoldaten, die das seit 40 Jahren machen, wie dieser Rall.
Ja, und vor allem die Leute, also ich kenne mich da nicht gut aus, aber die Leute, die diesen Unabhängigkeitskrieg geführt haben, werden ja eben gerade nicht irgendwelche gelernten Militärs gewesen sein, sondern Leute, die dann halt gesagt haben, wir schmeißen die Engländer wieder zurück ins Meer, aber wie wir das machen, ist dann wahrscheinlich nicht kriegsmäßig klassisch.
Da waren auch Dudes dabei, die vielleicht schon militärische Erfahrung hatten, aber meistens waren das irgendwelche Typen. Das waren Milizionäre, das waren keine Berufssoldaten und keine Söldner. Und das merkt man dann auch im weiteren Fortgang des Krieges. Und in den ersten Wochen dieses Unabhängigkeitskrieges waren die Hessen absolut gefürchtet. Diese Frightening Hess oder Hessians, das wurde halt als Synonym halt für alle Söldner und für alle deutschen Söldner genommen. Aber die Hessen waren halt durch ihre Armeemützen und durch ihre Taktik halt erstmal besonders gut zu erkennen und dann besonders verschrien, weil die waren unter dem Oberkommando von Karl Emil von Donop. Und der hatte zum einen die eigene Truppe mit finsterstem Drill, Prügelstrafen und allen Unappetitlichkeiten der militärischen Autorität getriezt und hat auch in den Schlachten gegen die kolonialen Milizen die Devise vertreten, keine Gefangenen zu machen.
Ja.
Das heißt, die wurden alle umgebracht.
Ja.
Und und dieser eingeprügelte Drill bei den hessischen Söldnern, das hat mitunter dazu geführt, dass halt auch viele in Nordamerika dann auch einfach abgehauen sind, weil sie vielleicht ohnehin nicht freiwillig da waren. Also die haben sich dann weggemacht und die war vielleicht in den amerikanischen Milizen angeschlossen. Ja, aber tatsächlich war halt einfach diese Militärtaktik, dass die halt, die hatten die bessere Ausrüstung, die hatten die bessere Taktik und in diesen ersten Schlachten im Herbst 1776 bekommen die, ich nenne sie mal, die Amerikaner bekommen halt immer fürchterlich auf die Mütze.
Ja.
Und insbesondere halt Oberst Ralls Regiment geht immer siegreich aus den ganzen Schlachten im Herbst hervor. Und so langsam wird es Winter in der neuen Welt.
Weißt du irgendwas? Wie gesagt, wir sind jetzt beides keine Militärhistoriker und kennen uns da nicht gut aus, interessieren uns da nur so mediummäßig für. Aber sind das dann wirklich offene Feldschlachten gewesen, wo dann irgendwie 2000 hier, 2000 da? Oder ist das eher so scharmützelmäßig mit, wir wollen eine Stadt reinigen und da sind halt irgendwie 500 Widerständler und die werden dann nach und nach rausgespült?
Sowohl als auch. Es gab auch andere Truppen, also diese jetzt Ralls Regiment, das war so Infanterie, irgendwie Zweierreihe, Vorderlader und dann gib ihm auf offenem Felde. Und dann gab es aber auch noch so Truppenteile wie Jäger. Und diese Milizen waren auch irregular. Und das, was sie dann halt wirklich auch gemacht haben, wird halt im Wald sich angeschlichen in kleineren Truppenteilen und die Leute abgeknallt. Also in Richtung, wie gesagt, das ist wahrscheinlich irgendwie jetzt auch dünnes Eis in Richtung Guerillakampf. Ja, das gab es eben auch, dass man aus dem Hinterhalt Sachen macht und Überraschung. Und gerade, ja, machen wir es doch mal. Hier konkretes Beispiel. Heiligabend 1776. Es ist kalt im heutigen New Jersey.
Mhm.
Und Oberst Ralls Regiment liegt für die Weihnachtstage in Trenton am Fluss Delaware. wie gesagt, heute New Jersey. Und es ist kalt, es ist saukalt. Es ist seit Tagen ein Schneesturm. Und Rall, sonst auch eigentlich immer ein harter Hund, lässt keine Patrouillen mehr rausschicken, weil es einfach so kalt ist, dass er spart, möchte er seinen Leuten einfach ersparen. Und er lässt jetzt die auch nicht den ganzen Tag ackern und seine Position da großartig zu befestigen, weil die Amerikaner waren erstens zu weit weg, zum anderen waren sie wenig. Und er war jetzt durch seine Erfahrungen im Herbst 1776 jetzt nicht gerade beeindruckt von deren militärischer Leistung und Taktik. Ja. Er sitzt abends im Warmen und da kommt ein königstreuer Kolonialbürger, also ein königstreuer Amerikaner zu ihm mit einer Depesche. Rall sitzt aber an Heiligabend angesäuselt beim Kartenspiel und kommt erstmal in die Manteltasche, das Schreiben. So nach dem Motto, schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Ja, es gibt halt Schnaps und Bier und ich denke, weil Weihnachten war, auch die doppelte Ration und das unterscheidet die zugereisten Hessen auch nochmal von den britischen Truppen und von den Amerikanern. Da wird schon mehr irgendwie Weihnachten gefeiert. Okay. Also das ist da ein Ding, dass man irgendwie Weihnachten so ein bisschen gesellig macht. Wobei, ich meine, der Kurfürst war dann aber auch Protestant oder Calvinist, aber da möchte ich jetzt nicht absteigen hin. Und am ersten Weihnachtstag geht es halt weiter. Die Hessen begehen in Trenton das Weihnachtsfest. Oberst Rall spielt selbst Karten, was er immer gerne gemacht hat und gut. Und säuft sich ordentlich einen an, was er auch immer gerne gemacht hat und gut. Und die meisten anderen Hessen sind auch fürchterlich voll. Unterdessen am anderen Ufer des Delaware frieren die verbliebenen 2.500 Mann der amerikanischen Unabhängigkeitsarmee unter dem Kommando eines gewissen George Washington sich die Ärsche ab. Und Washington wusste, dass auf offenem Felde die Hessen ihm den eben solchen auch fürchterlich aufreißen würden. Dementsprechend war die Idee, wir überraschen die jetzt. Wir im Schutze der Nacht und der Dunkelheit und des Schneesturms nehmen wir das auf uns. Wir packen unsere verbliebenen paar Geschütze auf Boote und Flöße, packen wir da alle drauf, setzen über und überraschen die Hessen.
Ja, vernünftiger Plan, würde ich sagen.
Und der Plan gelingt besser als, also eine der erfolgreichsten Militäraktionen aller Zeiten, möchte ich das irgendwie sagen. Die Hessen werden literally mit runtergelassenen Hosen über Originalton erhalten. Oberst Rall wird geweckt und laut Quellen begibt er sich noch in Strumpfhosen in die Schlacht. Ja. Also die sind wirklich alle voll wie ein Amtmann und die betrunken, desorientiert, unvorbereitet und werden von den völlig unterlegen ausgerüsteten Milizen Washingtons vernichtend geschlagen. Sie werden erstmal aus Trenton vertrieben.
Man lernt daraus immer ein Auge offen haben, was dann noch passieren kann und nicht zu sehr auf hergebrachte Schlachttaktiken irgendwie verlassen.
Ja. Oder halt auch mal vor den Feiertagen vielleicht doch nochmal die Inbox auf Arbeit leer machen. und sich mal die Zeit.
Das hat er immer noch nicht angeguckt. Da stand drin, Achtung.
Ja, irgendwann guckt er dann mal rein, da steht drin, Achtung, die Amerikaner greifen an Weihnachten an. Tatsächlich. Also jemand hat das halt wirklich aufgeschrieben, ihm hingegeben und er sagt dann auch später, ja, hätte ich mir mal das angeguckt. Und in Trenton selber merken dann auch die ZivilistInnen, was los ist und mischen halt auch mit, sodass halt auch die ZivilistInnen den Hessen einen mitgeben. Ja. Mit wahrscheinlich irgendwie hier Fackeln und Mistgabeln, ganz klassisch. Und ja, also Rall merkt dann halt irgendwann im besoffenen Kopf, während um ihn rum alle erschossen werden, dass er hat nicht nur zu tief in die Flasche, sondern auch wirklich ins Buch der schlechten Entscheidungen geguckt. Und laut Tagebüchern von Zeitgenossen, die in diesen Schlachten mit dabei waren, soll er dann auch im Sterben liegend sehr froh drum gewesen sein, dass ihn im Häuserkampf in Trenton ein amerikanischer Milizionär erschießt.
Wegen der Peinlichkeit dieser Niederlage oder weil er einfach mal genug hatte von dem ganzen Mist?
Ja, vollkommen richtig. Er solle dann gesagt haben, dass er immerhin seine Ehre nicht überlebt.
Okay, ja.
Und sich die Schande dieses Fehlers nicht mehr geben muss. Und tatsächlich in der Nachwelt ist er halt auch. Und jetzt auch hier in der Geschichte, er ist der große Loser der Geschichte. Aber wahrscheinlich, wenn man nochmal buddelt, da gibt es auch vielleicht andere Leute, die schlechte und falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber im Großen und Ganzen hängt es halt an Johann Rall, der im Grunde dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auch eine Wende gegeben hat, weil die Hessen nicht nur diese eine Schlacht gewonnen haben, die Amerikaner nicht nur diese eine Schlacht gewonnen haben gegen die furchteinflößenden Hessen, sondern sie erbeuten von diesem Regiment, das sich da völlig auflöst und davon macht, halt auch noch 1000 Schusswaffen, reichlich Geschütze und Munition. Und ja, George Washington ist, okay, jetzt können wir wieder Leute anwerben, jetzt können wir diesen Krieg weitermachen.
War das denn, ich habe keinerlei Vorstellungen von der Größe der Armeeeinheiten, die da im Unabhängigkeitskrieg rumgesprungen sind. War das denn sowas wie die größte, also waren diese 16.000 Hessen jetzt schon wie ein großer Anteil an überhaupt der eingesetzten Militärkraft der Briten?
Ich glaube, wir reden insgesamt von 40.000 Leuten. Also die Hessen waren schon ein großer Chunk. Und die waren halt auch tatsächlich besser organisiert, besser ausgerüstet, besser gedrillt, weil sozusagen die britische Krone, da war immer so Navy, Army, keine Ahnung, war ihnen nichts, ja. Es war ja auch Britannia rule the waves und nicht Britannia rule the hills. sorry, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Also nicht, es ist einmal so dieser materielle Gewinn an Material und Sachen und Schießpulver und Krachbumm und aber auch das Propagandistische. Ja. Man hat es den Hessen und den Briten jetzt endlich einmal gezeigt und das wurde dann auch später in Bildern ausgeschlachtet. Gibt's ganz berühmtes Schlachtengemälde, George Washington crossing the Delaware, und er sieht da so heldenhaft aus. In Wirklichkeit muss das halt, haben wir nochmal gesprochen, wie so Kampfhandlungen sehen immer sehr viel unästhetischer aus und sind sehr viel dreckiger, als sie in den meisten popkulturellen Verarbeitungen dann eben daherkommen.
Aber du meintest am Anfang, der Name hätte irgendwas verraten können. Ich hätte noch nie was von Herrn Rall gehört. Hätte ich das?
Was noch nie Oberst Rall? Okay, ja, dann weiß ich nicht. Ich glaube, hier unsere kleine hessische Community an Fans. Ja, Grüße, ja, Gude. Hier.
The message ist Feierei, alle.
So, ich glaube, da ist Oberst Rall auch schon irgendwie ein Begriff. Ich dachte, der ist ein bisschen, er hätte dir auch bekannt sein können. Und weil er ja tatsächlich mitunter, gibt ja auch zahlreiche Verfilmungen dieser Geschichte, zuletzt aus den 2000ern was, wo Jeff Daniels spielt dann George Washington. Und sag aber nochmal ganz kurz zu den hessischen Söldnern, denn die hatten weniger Glück. Insgesamt sterben im Unabhängigkeitskrieg 7.000, also geschätzte 7.700, 8.000 hessische Söldner. Eine unbekannte Zahl desertiert. Einige schließen sich halt auch der Rebel Army an. Und von den Überlebenden verzichten nach dem Unabhängigkeitskrieg 5.000 auf ihre Rückkehr nach Hessen-Kassel und bleiben in den USA.
Das heißt, da kommen so 2.000, 3.000 nur zurück.
Ja. Und die haben dann halt irgendwie nochmal 7 Jahre oder 8 Jahre Krieg auf dem Buckel und sehen dementsprechend wahrscheinlich auch ganz schön zerpflückt aus. Und ja, das war Oberst Rall. Du hattest ja schon in der Popkultur über den Frightening Hessian gesprochen oder den Frightening Hess. Das ist tatsächlich so aber die Geschichte vom kopflosen Reiter, die kommt aus der so niederdeutschen rheinischen Folklore.
Okay.
Machen wir vielleicht eine Fußnote zum kopflosen Reiter. Hey, ich bin der kopflose Reiter.
Hey, ich bin der Geist dieser Stadt. Ja.
Der kopflose Geist dieser Stadt. Ja, herrlich. Aber einen Punkt aus der Popkultur habe ich nochmal. Das bringt uns auch wieder zum Anfang. Die Schriftstellerin Sandra Paretti schreibt so leichte Belletristik. Kann man, glaube ich, sagen. Schreibt in den 70er Jahren eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund dieses Soldatenverkaufs und des Unabhängigkeitskrieges. Und anlässlich der 200-Jahr-Feier der USA sendet der Hessische Rundfunk 1976 einen Dreiteiler mit dem Titel des Romans, der da verfilmt wurde, Der Winter, der ein Sommer war. Ja, und der protzige Landgraf Friedrich II. Wird gespielt von Günter Strack. Denn
man gönnt sich ja sonst nichts.
Genau.
Ja, insofern ganz passendes Quote. Und wenn du das liest, das ist jetzt wahrscheinlich wieder, verlieren wir unsere HörerInnen, die nicht irgendwie deutlich über 40 sind, jetzt gleich mit haben wir wahrscheinlich schon längst verloren mit Günter Strack. Aber vielleicht können Sie noch einige aus der Generation X daran erinnern, wie sie mit Oma vorm Fernseher sitzen, wenn ich jetzt hier die Namen aus der Besetzungsliste vorlese. Wir haben da wirklich die Creme de la Creme des deutschen Schauspiels aus der Zeit. Wir haben Günter Strack, wir haben Horst Frank. Später dann auch so ein Synchron- und Hörspielstimme, auch so Bösewichte gespielt. Dann haben wir noch Christian Quadflieg, kennt man vielleicht. Sigmar Solbach, der hat, das ist ja so ein gut aussehender, so ein hübscher Blonder, der hat dann immer Sachen gespielt. Noch, wen haben wir noch? Nicole Hesters, mit Johannes Hesters verwandt. Rainer Schöne, auch so ein Bösewichten-Typ. Und in der Rolle des Oberst Rall, Heinz Baumann.
Heinz Baumann.
Und Heinz Baumann kennst du vielleicht als den Ex-Mann von Angie, beziehungsweise Thekla Carola Wied aus der Serie Ich heirate eine Familie.
Ich heirate eine Familie, da kenne ich, ist es doch Peter Weck, ist da die andere Seite, oder?
Das ist genau, Peter Weck ist der Neue und ihr Ex-Mann wird gespielt von Heinz Baumann, Oberst Rall, der Sommer, der ein Winter war. So haben wir es dann halt für wieder rundgezogen.
Okay, nee, das ja ganz sicher bin ich da nicht, aber alles klar. Ja, ja, ja.
Hatten wir schon mal im Podcast ausführlich über Ich heirate eine Familie
gesprochen? Nein, das mag aber auch daran liegen, dass das bei mir auch gleich sofort versandet, weil das eine Serie war, die sowohl thematisch als auch vom Sendeplatz her irgendwie an mir vorbeigelaufen ist, größtenteils. Also ich weiß schon, ich habe das schon mal gesehen und da waren diese drei Mädels, glaube ich, und dann war da halt dieser Peter Weck. Also das wurde mal geschaut, wenn ich sonst, weiß ich nicht, weil ich Fernsehen gucken durfte, aber war jetzt nicht besonders spektakulär.
Gibt's glaube ich noch in der ZDF-Mediathek. Unheimlich gut gealtert. Peter Weck und Thekla Carola Wied haben zusammen unheimlich gutes Comedic Timing. Die Nebenrollen sind toll besetzt. Und es ist vor allen Dingen flott inszeniert und du hast halt so Themen wie, Peter Weck ist also Werbetyp, der zu Hause arbeitet und das haben wir während Covid geguckt, so, guck mal hier, Homeoffice, dann ist er genervt von den lauten Kindern.
Alles klar, wusste ich nicht, positiv zu bewerten ist, aber okay.
Ja, tatsächlich, also keine Ahnung, guckt euch an in der Mediathek, sagt uns, wie ihr es gefunden habt.
Nochmal eine Sache zu den Berufssoldaten, man will ja immer...
Nein, wir reden jetzt über Peter Weck.
Also ein Berufssoldat des deutschen Fernsehens. Nein, ich wollte noch mal sagen, dass das mal wieder sehr viel über die Dürftigkeit oder Schrecklichkeit der Lebenssituation der Leute aussagt, wenn sich Menschen zum keine bessere Lebensunterhalt finden und vorstellen können, als halt als Berufssoldat 7-10 Jahre durch die Weltgeschichte zu hotten und dann vom Brandschatzen und Vergewaltigen zu leben, so ungefähr, mehr oder weniger. Also stell ich mir das so grob vor. Keine schönen Zeiten für Leute, die nicht adelig waren oder irgendwie einen Topf Gold gefunden haben.
Ja, ich glaube, das kannst du aber irgendwo auch durchziehen. Ich meine, in der römischen Armee hast du auch, glaube ich, 20 Jahre erstmal unterschrieben.
Richtig, aber bei der römischen Armee, also was weiß ich meine, da waren die Rahmenbedingungen auch nicht dolle. Da hast du dann zumindest hinterher dein Land, dein Acker gekriegt und hattest da irgendwie quasi deine Rente dann irgendwie sicher. Ich glaube nicht.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, was Rall gekriegt hätte, wenn sie da gewonnen hätten.
Der ist ja Oberst. Hier ging es auch eher um die allgemeinen normalen Soldaten, die da halt irgendwie dann, wie gesagt, 7 Jahre durch fremdes Land hotten müssen. Und kein Wunder, dass dann halt irgendwie ein Großteil der Leute, die überleben, auch da bleibt.
Die hätten sich aber auch anstrengen können und Oberst werden können. Genau. Leistung muss sich halt auch. Ja, klasse. Das war es einmal von Günter Strack von Hessen über Hessen-Kassel in die USA. Und wieder zurück.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wieder was gelernt über den Hessen in der Welt.
Auf dem Mars und auf dem Mond. Ja, genau.
Und vielleicht noch als Abweis, passt vielleicht ganz gut, wenn Leute mehr exakt zu dem Thema Deutsche oder Leute aus der Gegend, die heutzutage Deutschland sind, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sich beteiligen, gibt es relativ aktuell einen Dollop drüber, über einen Herrn Stäuben. Kann man auch mal nachgucken, ist auch ganz lehrreich. Ist dann noch ein bisschen mehr auf das Individuum bezogen, aber da geht es halt um jemanden, der auf Seite von Washington dann arbeitet.
Ja, da habe ich den Anfang reingehört, aber dann hat sich Dave Anthony mehrfach den Mund gebrochen beim Versuch, Stäuben mit Vornamen auszusprechen. Naja, aber wie, komm, wie ich sollte mal ruhig sein, wenn es um Aussprache geht. Heute ging es ja noch einigermaßen. Rall. Ja. Okay, super. Dann vielen Dank euch für eure Zeit heute. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Und ja, bleibt uns gewogen bis nächste Woche. Da haben wir eine kürzere Folge und sprechen vielleicht nochmal kurz über Sleepy Hollow und den kopflosen Reiter. Und ja, bis dahin, bleibt uns gewogen, genießt das Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.